Flint Talk.
Hallo alle zusammen, ich begrüße euch ganz herzlich zum heutigen Flint Talk. Ich bin Litschi und ich werde euch heute durch die Sendung führen. Das Thema der heutigen Sendung ist recht gross und ich glaube, wir könnten noch stundenlange Beiträge dazu produzieren. Genau, wir haben viele tolle und ganz unterschiedliche Beiträge heute für euch. Ihr werdet etwas hören zu Diskriminierung im Alter, wie sich Frauenberufe über die Zeit entwickelt haben, also in welchen Berufen Frauen geschafft haben. Es werden verschiedene Frauen porträtiert und dann haben wir auch noch ein Interview für euch. So, jetzt würde ich sagen, wir starten einfach mal mit unserem ersten Beitrag. Viel Spass!
Hoi, da ist Tabea. Heute rede ich zu euch über ein ganz wichtiges Thema, und zwar über Diskriminierung im Alter. Weil wir machen jetzt ja in unserer Folge gerade so ein bisschen wie eine Rückblende und schauen uns auch Feminismus von früher an. Und diese Frauen, die damals schon feministisch jetzt auch aktiv waren oder allgemein, auch Männer vielleicht, Finta-Personen, die sind jetzt die meisten schon ein bisschen älter. Und darum ist das ein wichtiges Thema auch, das wir jetzt anschauen können in dem Zusammenhang. Auf Englisch gibt es so einen relativ guten Ausdruck, finde ich, ageism. Genau, es ist ein Substantiv, auch maskulin. Und auf Deutsch kann man das eben übersetzen mit Diskriminierung im Alter. Es hat aber auch eine andere Konnotation. Es ist nicht nur Diskriminierung, sondern auch Bevorzugung von jüngeren Personen gegenüber älteren Personen. Und das Problem ist, dass es keine Chancengleichheit dort gibt. Und darum ist es ein feministisches Thema auch, weil es betrifft alle alten Personen und dort ist eine Chancenungleichheit. Also das erste Mal ist der Begriff gebraucht worden, 1969 von Robert Butler. Und er hat damit eigentlich mehr so Vorurteile gegenüber Altersgruppen beschrieben. Also gegen Junge oder so. Also genau. Früher sind halt auch gerade in den 70ern und so, ist eben diese Bewegung gewesen, die Hippies. Also ich denke, das wissen noch viele. Und dann haben wir erstmals auch über viele solche Themen geredet, über Diskriminierung und so. Aber jetzt heutzutage bezeichnet man eigentlich mit Ageism nur so Benachteiligung gegenüber älteren Personen. Obwohl es natürlich die Benachteiligung gegenüber jüngeren Personen auch immer noch gibt. Und jetzt würde ich ein paar so konkrete Beispiele beleuchten. Und zwar, wo man vielleicht auch das Ageism sieht. Zum Beispiel bei Darstellungen in den Medien finde ich es noch krass. Also ältere Personen werden immer sehr als fragil, unselbstständig, vielleicht ein bisschen dumm, so ein bisschen verdattert Grossmami dargestellt, so ein bisschen verwirrt. Und ich finde, sie werden eigentlich relativ selten gezeigt, so als empowered. Und wenn das passiert, ist so eine mega grosse Ausnahme, habe ich das Gefühl. Und dann ist es so ein mega Statement. Dabei eigentlich können wir auch in den Medien Leute so darstellen, wie sie leben und was sie machen. Und klar, es ist die Realität für viele ältere Personen, dass sie weniger mobil sind oder eingeschränkt sind. Aber das heisst ja wie nicht, dass sie dumm sind oder genau weniger fähig unbedingt. Dann, das spielt auch ein bisschen die Thematik rein, ist, dass wir sehr einen grossen Wert auf jung ausgesehen auch legen in unserer Gesellschaft. Das heisst, man wehrt sich auch sehr lang gegen das Altern. Und es ist nicht ein schöner Prozess für die meisten Leute, weil ja, als würde man sich von dem, was man einmal war, ist, wegverwandeln. Also, Altern wird so behandelt, als würde man, kann ich, als wäre der Mensch jung und das ist, wer du eigentlich bist. Und dann musst du für immer darum kämpfen, die Person zu bleiben, wo du eigentlich bist. Mit irgendwie Anti-Aging-Creme und so. Und das hat natürlich einen ganzen Rattenschwanz, weil gerade durch Social Media und so werden so Sachen fest verbreitet. Und auch junge Mädchen haben vielleicht schon das Gefühl, sie müssen irgendwie Anti-Aging-Serums benutzen und so, wo sie eigentlich gar nicht nötig haben. Und am Schluss profitieren einfach wieder sehr grosse Pharmakonzerne von diesen Unsicherheiten. Das ist irgendwie ein bisschen schräg, weil zum Teil die gleichen Pharmakonzerne sind, die eigentlich für ältere Leute auch Medikamente machen. Und ich weiss, es hat nicht eine direkte Verbindung, aber es fühlt sich einfach so, so falsch an, so etwas herauszufinden, Leute so fest verunsichern über das und nachher auf allen Altersgruppen so profitieren. Ich weiss nicht, ganz ehrlich. Dann gibt es natürlich eine grosse Thematik am Arbeitsplatz. Es gibt auch, dass ältere Mitarbeiter sehr geschätzt werden. Aber es ist nicht unbedingt die Norm. Es gibt auch viele ältere Mitarbeiter, die eben so abgetan werden, als so ein bisschen unfähig und so. Und dann auch, wenn man muss Leute entlassen muss, vielleicht eher entlassen werden. Weil sie vielleicht einfach nicht mehr in der Stand sind, gleich viel zu leisten, wie pro 20 ist. Statt dass man die Module ein bisschen anpasst auf das. Dann Arbeitslosigkeit im Alter ist ein ganz grosses Problem. Also ich weiss nicht, wie die schon über ihre AHV aufgeklärt sind. Aber also wenn man in Rente geht, bekommt man ja die... Oh mein Gott, halt deine Rente bekommst du dann. Die AHV bekommst du ausgezahlt, so nach dies nach. Aber das ist relativ wenig Geld. Darum müssen viele ältere Personen entweder etwas auf die Seite legen oder sie müssen immer noch etwas arbeiten. Aber das Problem ist mit dieser AHV, wenn du Lücken drin hast, bekommst du extrem viel weniger Geld ausgezahlt als Rente. Und wenn du halt eben deinen Arbeitsplatz verlierst im Alter, ist es für dich extrem schwierig, wieder einen zu bekommen. Weil viele Leute halt denken, ja, okay, die Person schafft jetzt vielleicht noch 10 Jahre in unserem Unternehmen maximal. Oder die Person schafft vielleicht noch 5 Jahre, nachdem sie eh pensioniert. Das heisst, sie bevorzugen vielleicht auch lieber einen jungen Kandidat, der ihnen viel länger noch dienen kann oder mit ihnen bleiben kann. Der vielleicht auch noch jüngeren Input hat, sozusagen. Und ich finde, dort ist einfach wichtig, dass man vielleicht anfängt zu beleuchten, auch bei dem, dass man so auch Erfahrung in den Vordergrund stellt. Und weil zum Beispiel eine ältere Person hat vielleicht auch viel mehr Ruhe in der Art, wie sie arbeitet und halt viel mehr Erfahrung im Arbeiten allgemein. Weil die Arbeitslosigkeit im Alter ist wirklich ganz schlimm und wie ein Teufelskreis auch ein bisschen. Und ich finde, dort ist die Diskriminierung sehr, sehr, sehr krass. Also man sieht es fest. Aber ich möchte jetzt kurz meinen Beitrag noch ein auf einer positiveren Note enden. Und zwar ist es erwiesen, dass eigentlich Zufriedenheit im Alter am höchsten ist. Dass ältere Personen viel ruhiger sind und so können zurückschauen auf eine längere Zeit. Und ich denke, das ist jetzt auch einer der Gründe, warum das Leute im Alter ein bisschen glücklicher sind oder einfach auch zufriedener. Ja, voll. Darum muss man aufpassen, wie man umgeht miteinander und auf allen Ebenen. Und muss unbedingt schauen, dass diese Chancen ausgeglichen werden, weil so ist es für niemanden toll. Und Altern tun wir eh alle. Also wie, wenn wir jetzt nichts dagegen machen, sind wir einfach auch bald die Alten, die diskriminiert wird dagegen. Was ja nicht auch fair ist, weil wir sie dann auch etwas gemacht haben. Aber wenn wir dieses System auflösen, wird Altern viel weniger grossen Stress. Und all die kleinen Themen, die damit zusammenhängen, wie zum Beispiel eben sich gegen das Alter müssen wehren die ganze Zeit und so, Unsicherheit am Arbeitsplatz, wäre einfach viel weniger übel, würde man auch die Mythos ein bisschen aufklären, wegen alte Leute können nichts, liefern nichts und was auch immer.
Hey, ein mega spannender Beitrag, Tabea, danke vielmals. Wir machen, glaube ich, einfach gerade weiter.
Hallo zusammen, ich bin Michi und ich habe heute einen Beitrag für euch, wo ich mich so ein bisschen damit beschäftige, was Frauen über die Zeit für die Berufe ausgeübt haben und haben dürfen ausüben. Und ich werde auch spezifisch noch von zwei Frauen erzählen. Die eine, die hat als erste Frau als Pfarrerin geschafft, ein Beruf, der zu dieser Zeit noch nur vom Mann ist praktiziert wurde. Und die zweite Frau war Hebamme, ein Beruf, der oft nur von Frauen ausgeübt worden ist. Es ist recht spannend, weil Hebammen zu dieser Zeit und heute auch noch ein unglaublich grosses medizinisches Wissen über die Anatomie von Frauenkörpern und halt eben über Geburten haben. Genau. So, jetzt zuerst mal ein bisschen allgemein. Also im 18. Jahrhundert, wo ja allgemein so ein bisschen als Zeit von der Aufklärung oder zum Beispiel auch von der Französischen Revolution gilt, hat sich sehr viel verändert. Und dort hat sich auch so ein bisschen das Bild von einer gelehrten Frau etabliert. Das Rollenmodell hat eigentlich vorgesehen, dass eine Frau bildet und intellektuell sein sollte, obwohl es überhaupt keine Bildung gegeben hat für Frauen. Und das ist auch eher so, dass gebildet und intellektuell ist eher also ein bisschen mit Manieren im Zusammenhang gewesen, genau. Das Rollenmodell ist aber am Ende des 18. Jahrhunderts abgelöst worden von der Vorstellung vom sogenannten natürlichen Geschlechtscharakter. Das Rollenmodell hat besagt, dass eine Frau keinen Subjektstatus hat. Also sie sind wie keine mündige, autonome Menschen, sondern brauchen wie eine Art Vormund. Dazu mal ist das oft durch den Vater, den Brüder oder den Ehemann ausgeübt worden. Und die Theorie von natürlichen Eigenschaften von Frauen, wie eben zum Beispiel Tugend, Sittsamkeit und Fleiss, ist auch im Bereich wie der Philosophie, der Theologie und auch in der Medizin sehr ausführlich beschrieben worden. Genau. Und aufgrund von diesen geschlechtszugewiesenen Eigenschaften ist die Frau ab dann wie nur noch in der Rolle von der Ehefrau oder der Mutter wieder reingedenkt worden. Und wie das dann eben die Eigenschaften, wie du brauchst die Eigenschaften, für dass du die Rolle kannst einnehmen von der Ehefrau und von der Mutter und dass die Eigenschaften wie eben Männer auch nicht haben. Und darum diese Art von Rolle nicht können einnehmen. Genau, das neue Rollenkonzept hat zu einer Trennung von gesellschaftlichen Räumen geführt. Also der Ort für die Frau war das Haus, wo eben die Kinder sind und wo man den Haushalt hat müssen führen. Und der Ort für die Männer war die Öffentlichkeit. Und dann hat es bedingt von dem nochmal eine Trennung gegeben, innerhalb von sozialen Schichten. Also die Ideologie von dem natürlichen Geschlechtscharakter hat sich vor allem eben auf die Frauen vom Bürgertum gerichtet, also nicht an die vom Adel. Und oftmals ist aber das Einkommen von der Erwerbsarbeit, die die bürgerlichen Frauen ausgeführt haben, in eher ärmeren Familien gebraucht worden, eben einfach, um die Familie über Wasser zu halten. Genau, das Rollenmodell ist aber nicht unwidersprochen geblieben, also eben auch berechtigt. Genau aus dem vorgenannten Grund auch, dass es eben die Frauen in bürgerlichen Familien das Geld von dem Einkommen wie gebraucht haben. Und unter dem Einfluss von der Französischen Revolution und den rasanten politischen Veränderungen sind dann alternative Konzepte entwickelt worden, wie eben zum Beispiel das Egalitätskonzept, wo besagt, dass Männer und Frauen beide gleich sind und beide autonome Subjekte. Also das mit der Vormundschaft ist dort wie ein bisschen in den Hintergrund geraten und sind wie neue Konzepte entwickelt worden. Interessanterweise hat es schon um 1800 einige Frauen in Deutschland, respektive auch in der Schweiz, gegeben, die sich als Autorinnen, Redakteurinnen und als Zeitungsverlegerinnen einen Namen gemacht haben und sich mit ihrer Arbeit wie auch einen eigenen Lebensunterhalt verdient haben. Und mit Hilfe von ihrer Literatur und über die Medien haben sich die Frauen auch politisch eingemischt. Genau, und was auch noch ein anderes Beispiel ist, ist zum Beispiel der im Zeitalter der Industrialisierung sind immer mehr Arbeiter in diesen neuen Fabriken benötigt worden. Und dafür sind eben auch sehr viele Frauen eingesetzt worden. Also wie als Fabrikarbeiterinnen. Eben auch wieder dort nur bürgerliche Frauen. Genau, und im Zeit von einem Freiheitskrieg gegen den Napoleon sind zum Beispiel viele Frauenvereine gegründet worden. Nani im Sinn von politischem Aktivismus, aber sie sind wie auch eine Art Grundstein für die späteren Vereine der Frauenbewegung. Genau, und trotz, dass es schon so wie Arten von Frauenbewegung gegeben hat, die haben sich aber eher so regional eingesetzt, also sie sind nicht vernetzt über ganze Länder oder auch über grössere oder innerhalb vom Land über grössere Bereiche. Hat sich das Rollenbild von der Frau, die eben nicht arbeiten sollte, ist doch noch relativ lange erhalten geblieben. Genau. Und im 19. Jahrhundert ist die Arbeit von bürgerlichen Frauen auch nicht gern gesehen worden. Und adelige Frauen haben gar nicht geschafft, weil die Ansicht der Männer war, dass offizielle Berufe würden wie junge Frau verderben und ihre Selbstständigkeit und ihren Freiheitsdrang wird das fördern. Ja, es wäre so etwas Schlechtes. Und trotzdem haben in dieser Zeit immer mehr Frauen angefangen zu arbeiten. Also ich finde, man muss jetzt sagen, vor dieser Zeit haben eben Frauen
viele Frauen gar nicht einen offiziellen Beruf gehabt, sondern sind eben nur, also wirklich nur, in Anführungszeichen, daheim gewesen und haben sich um Kinder und den Haushalt gekümmert. Und das ist vor allem auch etwas, was mich mega hässig macht, weil ich meine, das ist, die Arbeit, ja, eine Arbeit, wo die Mütter in dieser Zeit und zum Teil heutzutage auch immer noch nicht als eine anstrengende Arbeit oder einfach allgemein einfach so Arbeit angesehen. Ich habe das Gefühl, ich kann das natürlich nicht hundertprozentig sagen, weil ich selber kein Kind habe. Aber oft ist es doch so, dass wenn heute immer mehr Väter zum Beispiel anfangen, mit den Kindern Zeit zu verbringen oder daheim zu sein und den Haushalt zu machen, was ich mega gut und richtig finde und auch wichtig, aber es wird einfach gerade viel mehr wertgeschätzt, wenn die Arbeit, ja, in dem Fall dann wieder, ist es dann eine Arbeit von einem Mann ausgeübt wird und es ist einfach, wird wie als etwas Spezielles oder Außergewöhnliches angesehen. Und wenn die Frau das macht, ist es wie normal. Und bei uns sollte es einfach so sein, dass die Care Work einfach von allen gleich fest übernommen wird und es eben wirklich endlich als eine wichtige und eine wirkliche Arbeit angesehen wird. So, jetzt will ich gleich vom Thema abkommen. Also, wir befinden uns im 19. Jahrhundert, wo viele Frauen angefangen haben, auch in eben offiziell als Beruf angesehenen Berufen zu arbeiten. Wie zum Beispiel als Dienstmädchen, Lehrerinnen, Gouvernanten, Kindergärtnerinnen, Wäscherinnen, Krankenschwestern und eben auch Hebammen. Was ich an all diesen Berufen immer noch recht spannend und ein bisschen blöd finde, ist, dass diese Berufe ja eben auch wieder zusammenhängen mit Erziehung oder Arbeit mit Kindern, sich um jemanden kümmern. Oder auch zum Beispiel Wäsche waschen. Das ist ja eigentlich etwas, was zu dieser Zeit kein Mann in den Sinn kommen wird, zu machen. Genau, aber auch zum Beispiel ein Beruf wie Bibliothekarinnen oder Sozialarbeiterinnen sind alles Berufe mit Tätigkeiten, die mit Tätigkeiten in Verbindung gebracht worden sind, wie Geduld, Ordnungsliebe, Ausdauer und Genauigkeit. Und das sind alles Eigenschaften, die man eigentlich Frauen zugeschrieben hat. Genau, und zum Beispiel ein Studium ist für Frauen ja über Jahrhunderte hinweg nicht möglich gewesen. So, jetzt kommen wir noch zu den zwei Frauen, die ich am Anfang erwähnt habe. Zuerst zu der Adeline Fevre aus Saint-Luc. Sie war eine Hebamme im Val d'Anniviersee. Das ist ein recht schmales und steiles Hochtal im Kanton Wallis, oberhalb von Sierre oder Siders, wie man es auch nennt. Ihre Berufszeit, die 1928 gestartet hat, hat sie etwa 8'000 Kinder auf die Welt gebracht. Also nicht sie selber, sondern sie hat wie bei der Geburt geholfen. Und ich habe ein Buch über ihr Leben gelesen. Das heisst «Ich, Adeline Fevre aus dem Val d'Anniviersee», falls jemand noch etwas Genaues über sie erfahren will. Und in diesem Buch beschreibt sie eben auch so zum Beispiel die Veränderung, die sie miterlebt hat, wie zum Beispiel, dass sie früher ganz allein das ganze Tal betreut hat, wo manchmal 4 bis 5 Frauen gleichzeitig schwanger gewesen sind und dann manchmal gleichzeitig in Wehen verfallen sind. Und der einzige Arzt hat etwa 1,5 Stunden weiter weg gewohnt und ist meistens viel zu spät gekommen, als dass er noch hätte können bei der Geburt behilflich sein. Und später hat sich das dann verändert, dass eben viel mehr Geburten in Geburtshäusern und in Spitälen durchgeführt worden sind und auch künstlich ausgelöst worden sind mit neuen Medikamenten und neuen Spritzen. Genau, und dass es eben fast keine Hausgeburten mehr gegeben hat. Und eigentlich, Adeline Fevre hat dann eigentlich mit diesen Ärzten wie zusammen geschafft und ist eigentlich denen unterstellt gewesen, sozusagen. Und sie hat aber teilweise auch vieles grösseres Wissen gehabt über Geburten und viel mehr praktische Erfahrung und auch Wissen über die alte, manchmal viel wirkungsvollere Techniken bei Geburten als zum Beispiel die Ärzte. Genau, wo sehr praktisch, nicht praktisch, sondern theoretisch geschult waren. Genau, sie ist nämlich gegen ihren Willen, gegen den Willen von ihren Eltern, in die Hebammenschule in Genf, wo sie oftmals auch gerade wirklich in der Praxis, also bei echten Geburten, wie gelernt haben. Sie hat im Vergleich zu heute noch viel engere Beziehung zu den Frauen und ihrer Familie gehabt, die sie durch Geburten begleitet hat. Und zudem hat sie nicht nur die tatsächliche Geburt gehört, sondern eben auch die Vorbereitung auf die Geburt und nachher den Umgang mit den Babys und so weiter. Also wirklich so ein bisschen, einfach eine engere Beziehung auch zu diesen Familien. Genau, ich lese euch jetzt einen kurzen Abschnitt aus dem Buch vor. Genau, der heisst «Das Leben der Frauen damals». Um Schwangerschaften zu verhüten oder sie hinauszuschieben, stillten die Frauen manchmal 2 Jahre lang. Denn während dieser Zeit hatten sie keinen Eisprung und keine Menstruation. Wer nicht stillen konnte, bekam jedes Jahr ein Kind. Das traf auch auf meine Mutter zu, die schon 13 Kinder hatte. Eines Tages stattete ihr der Gemeindepfarrer einen Besuch ab und sagte ihr, dass es jetzt reiche. Sie antwortete, einverstanden, dann werde ich mich also danach richten. Und sie verweigerte sich ihrem Mann während 5 Jahren bis zur Wallfahrt nach Einsiedeln. Dort machte ihr der Beichtvater Vorwürfe und sagte ihr, dass sie sich schwer versündige und dass sie die Verantwortung zu tragen habe, wenn ihr Mann sie betrüge. So hat sie ihn also wieder empfangen. Sie bekam noch ein Mädchen, das sie an der Altersgrenze mit 50 Jahren geboren hat. Früher hatten Frauen kein Vergnügen an sexuellen Beziehungen. Sie waren ständig in Sorge und hatten Angst, schwanger zu werden. Ich habe so oft gehört, mein Gott, nachdem ich es nun gerade hinter mir habe, möchte ich nicht schon wieder ein Kind. Die Beziehung zwischen Mann und Frau waren den Grenzen der Kirche unterstellt. Man durfte keinen Coitus interruptus anwenden, wie man es nannte. Das war eine Sünde und wer es trotzdem tat, erhielt vom Priester keine Absolution. Die Frauen hatten ein hartes Leben. Bei der Hochzeit ermahnte sie der Priester, alles zu tun, was der Ehemann verlangt. Der Mann hatte prinzipiell immer recht, auch wenn er getrunken hatte. Als Hebamme wurde mir vieles anvertraut, aber das Thema war so tabu, dass die Frauen mir die Dinge mehr zu verstehen gaben, als dass sie aussprachen. So traf ich, es war 1974, eine Wöcherin in Tränen an. Die Naht, die man am Abend vorher gemacht hatte, war vollständig aufgerissen. Ihr Mann hatte nichts Besseres zu tun gewusst, als sie bis in die Toilette hinein zu verfolgen, einen Tag nach der Entbindung. Eine andere bekam eine schreckliche Sepsis, eine Blutvergiftung, die ich mir nicht erklären konnte. Sie vertraute mir an, dass sich ihr Mann hemmungslos auf sie gestürzt habe, nachdem das Fruchtwasser gebrochen war und die Wehen schon eingesetzt hatten. Die Geburten fanden nicht immer unter guten Bedingungen statt. So ging die Großmutter von Roland und Jean, den Malern, zum Gebären in den Stall hinaus, weil sie das Schreien nicht zurückhalten konnte. Mit einer Laterne gingen ihr Mann und sie in den Stall zu den Kühen. Sie gebar ihren Sohn und kam das Kind in die Schürze gewickelt ins Haus zurück. Sie tat dies, damit die anderen Kinder nichts hörten. Es waren viele, ungefähr 15. Oft half die Schwiegermutter oder die Mutter bei einer Geburt, aber meistens waren die Frauen allein. In meiner Kindheit hat nie jemand eine Frau bei der Geburt schreien gehört, ein paar schreckliche Fälle ausgenommen. In einem Fall hörte man es im ganzen Dorf und alle gingen in die Kirche und beteten. Diese Frau, die das 5. Kind bekommen sollte, starb bei der Geburt. Beide sind gestorben, das Kind und die Mutter. Man hat sie im gleichen Sarg begraben. Mama hat erzählt, dass die Frau 3 Tage lang habe schreien hören. Alle Frauen beteten, es möge zu Ende gehen. In jener Zeit starben die Frauen oft bei der Geburt. Frauen im Alter meiner Mutter sind zu Dutzenden gestorben, meistens nachdem sie schon viele Kinder hatten. Diese alten Mehrgebärenden verbraucht durch die vielen Schwangerschaften verbluteten und starben. Mama erzählte uns oft, dass man bei ihrer besten Freundin gehört habe, wie das Blut auf den Boden tropfte. Man hatte den Arzt gerufen, aber er hatte kein Auto und kam zu spät nach Niku. Die Frau war schon tot, man konnte nichts mehr machen. Ich finde, der Abschnitt zeigt mega gut, dass eben aus der Sicht von der damaligen Gesellschaft die einzige Lebensaufgabe von einer Frau war, Kind auf die Welt zu bringen. Und auch wenn sie das vielleicht gar nicht haben wollen oder es auch Gefahren mit sich gebracht hat. Und die andere Aufgabe ist eben, wie für den Haushalt zu sorgen. Die zweite Frau, die ich heute noch vorstelle, heisst Greta Capretz-Roffler. Sie war die erste Pfarrerin, die in der Schweiz allein verantwortlich eine Gemeinde betreut hat. Sie ist nämlich im Jahr 1931 von der reformierten Gemeinde Furna im Prättigau zur Pfarrerin der Gemeinde gewählt worden. Und mit dieser Wahl haben sich die Bewohnerinnen von Furna über das damalige Gesetz hinweggesetzt, wo besagt, dass nur Männer den Beruf eines Pfarrers ausführen dürfen. Greta Capretz hat an der Universität Zürich ein Studium, ein Theologiestudium gemacht. Und ihr Vater hat sich schon früher dafür eingesetzt, dass Pfarramt auch für Frauen, allerdings nur für unverheiratete Frauen, soll geöffnet werden. Der Antrag ist aber rausgeschoben worden, weil Greti Roffler als einzige Kandidatin in Frage wäre und sie kurz darauf den Gian Caprez geheiratet und mit ihm nach Brasilien ausgewandert ist. Aber schon nach einem Jahr ist Greti Caprez zurück in die Schweiz gekommen, um das Staatsexamen in Zürich zu machen. Und ihr Vater hat sich dann nachher durchgesetzt und sie konnte als erste Frau in Graubünden zu den theologischen Examen gehen. Trotzdem war es Frauen immer noch nicht erlaubt, im Pfarramt zu arbeiten. Und Greti Caprez hat eben mit Artikeln in der Bündner Presse versucht, die Zulassung für Frauen zu erreichen. 1918 ist dann das Frauenstimmrecht in den christlichen Angelegenheiten eingeführt worden, aber immer noch sind die PfarrerInnen nicht erlaubt gewesen. Trotzdem ist Greti Caprez im Jahr eben 1931 von der Gemeinde Furna gewählt worden. Vom Evangelischen Rat ist die Wahl zwar für ungültig erklärt worden, aber mit der Unterstützung von der Gemeinde Furna hat Greti Caprez angefangen, in Furna zu predigen. Ein Jahr lang ist es so gegangen, bis der Evangelische Rat der Gemeinde Pfrungsvermögen gesperrt hat, also mit dem, wo sie wieder Lohn für die PfarrerInnen gezahlt haben. Und Greti Caprez hat noch eine Weile lang für keinen Lohn geschafft, ist aber schließlich von der Gemeinde, wo die Gemeinde sich gegen sie ausgesprochen hat, aus dem Amt zurückgetreten. Wie das Leben von der Greti Caprez Roffler nachdem weitergegangen ist, könnt ihr im Buch «Die illegale Pfarrerin» von der Christina Caprez nachlesen.
So, jetzt haben wir noch ein Interview für euch mit der Bianca Miglioretto. Sie war schon relativ früh ein Teil der feministischen Bewegung gewesen und sie erzählt euch heute, wie sie zum Feminismus gekommen ist, was sich innerhalb der Bewegung verändert hat, was gleich geblieben ist und was sie sich für die Zukunft wünscht.
Hallo zusammen, heute gibt es ein kleines Interview. Und möchtest du dich sonst gerne mal vorstellen, wer du bist?
Ich bin Bianca Miglioretto, ich bin 64. Ich arbeite bei Medico, das ist ein Hilfswerk im Gesundheitsbereich, und zwar genau noch diese Woche, und nachher werde ich pensioniert. Und ich bin nebenberuflich auch noch Radioausbildnerin, vor allem für Leute, die in freien Radios wie Radio Lora Sendungen machen wollen. Ich bin in den frühen 80er Jahren politisch aktiv geworden, auch feministisch sehr schnell dann feministisch aktiv. Und ich denke, darum hast du mich wieder interviewen.
Genau, das ist es.
Und heute zusammen.
Wo hast denn du das erste Mal gemerkt, dass die Gleichberechtigung nicht da ist?
Das habe ich schon in der Familie gemerkt. Ich habe gemerkt, meine Mutter hat viel weniger zu sagen, was die Familie anbelangt, was finanzielle Sachen anbelangt. Und habe sehr gleich gemerkt, ich will niemals so werden wie meine Mutter. Ich habe bald gefunden, ich will nicht heiraten, ich will kein Kind haben. Und natürlich habe ich es dann auch in der Schule gemerkt, dass zum Beispiel die Buben ins Werken sind. In meiner Klasse hat gerade die erste Frau durchgesetzt, dass sie hat können ins Werken gehen. Das war ein Kampf für sie und nicht hat in die Handarbeit müssen. Es hat durchaus auch Buben gehabt, die gerne in die Handarbeit gegangen wären, aber die haben nicht können. Und irgendwie haben so Gesellschaftsentwürfe, die für Mädchen da waren, die mein Vater mit mir Berufswahl hat er gefunden als Pilot, ja, du könntest ja Stewardess werden. Und ich habe gefunden, nein, wenn im Flugzeug dann Pilotin. Nein, das kannst du nicht, du hast deine Tage. Einfach, dass die Gesellschaftsentwürfe, die haben mir eigentlich nicht entsprochen. Aber ich habe auch nicht recht gewusst, was ich sonst will. Ich habe einfach gefunden, so sicher nicht.
Und wie bist du denn so das erste Mal richtig in die feministische Bewegung gekommen?
Was mich auch sehr wahnsinnig beschäftigt hat, ist die Armut. Ich bin als Pilotentöchterin mit meinem Vater manchmal mitgeflogen und bin mit 12 habe ich die Welt nicht mehr verstanden, als ich in Indien war und dort Mädchen gleich alt wie ich mit einem kleinen Geschwister auf den Hüften an der Autokolonne entlang gelaufen sind und bettelt haben. Ich habe es nicht verstanden, wie so ich da im klimatisierten Taxi hocken, während sie am Betteln ist draussen und wieso ich nicht mit ihnen spielen darf oder so. Und bin nachher auch früher reisen gegangen und habe mich auch mit der Unterdrückung vom globalen Süden auseinandergesetzt, Kolonialisierung, Imperialismus und so, und habe sehr schnell mich in der Solidaritätsbewegung angefangen zu engagieren. Einerseits Lateinamerika-Solidarität, insbesondere in Nicaragua, wo ja da im 84 die Revolution war. Nein, es war früher, ich war im 84 in Nicaragua, die Revolution war im 79. Also, und dann in den Philippinen, ich bin auf die Philippinen gegangen, habe ich dort mit dem Militarismus direkt konfrontiert gewesen und habe dann auch in der Philippinen Solidarität angefangen. Und ich bin zuerst in Winterthur aktiv gewesen, weil ich in Winterthur gewohnt habe und dort hat es im 81 die Waffenausstellung gegeben. Und ich habe dort, bin immer gegen Krieg gewesen und habe gefunden, ich wollte da den Protest teilnehmen und bin dann über eine Freundin, die ich dort kennengelernt habe in diesen Protest, die mich gefragt hat, würdest du nicht mitmachen bei der Gründung von einer Initiativgruppe für die OFRA, also die Organisation der Sachen der Frau, die früher eine feministische Frauengruppe war. Da. Und dann gefunden, klar, auf alle Fälle. Und wir haben dann mitgeholfen beim Aufbau des ersten Frauenhauses in Winterthur. Und später habe ich mich auch engagiert für den Aufbau des Fraueninformationszentrums FITZ, was es heute noch gibt. Und gleichzeitig bin ich eben in der Philippinen-Solidarität aktiv gewesen, bin eingeladen worden von der Frauenorganisation auf den Philippinen, um an einer Konferenz teilzunehmen. Und dort ist dann wirklich, wie so der Feminismus, habe ich gemerkt, hey, ich bin Feministin, das ist genau das, wo ich mich am wohlsten fühle. da passt es mir, habe andere internationale, antiimperialistische Feministinnen kennengelernt. Und als ich dann zurückgekommen bin, bin ich dann gleich mal auf Zürich gezogen, habe da andere Frauen, feministisch Aktive, kennengelernt von der ausserparlamentarischen Linken. Und dann haben wir eine Frauengruppe gegründet, die sich antiimperialistische, feministische Gruppe genannt hat.
Und wie war denn so die Reaktion vom Umfeld, also von der Familie oder von den Freunden, eher positiv oder eher negativ?
Ich denke, mein Umfeld habe ich mit meiner Politisierung immer mehr verändert. Ich bin auf dem Land aufgewachsen, ich bin früher so mit den Pfadi-Klicken rumgehängt und hatte dann aber sehr gleich dort nur noch sporadisch mit Einzelnen Kontakt gehabt. Meine beste Freundin natürlich von der Schulzeit her, mit ihr hatte ich noch Kontakt gehabt. Sie hat das gut gefunden, es ist jetzt nicht ihr Weg, den sie hat wollen gehen, aber wir haben immer können über die Themen, politische Themen auch reden. Und ich habe mich immer mehr, mein Umfeld sind dann mit den politischen Zusammenhängen geworden und Leute, die ich kennengelernt habe, zuerst in Winterthur und nachher in Zürich, die auch politisch aktiv waren. Mein Vater hat mich nicht ernst genommen, wie das so üblich ist. Er hat das Gefühl gehabt, dass er wegen meinem Freund, der am Anfang beim Protest gegen die W81 auch noch aktiv dabei war. Ich habe mich dann irgendwann getrennt von ihm und bin aber gleich noch weiter aktiv gewesen. Und er hat hier die Chinchera-Nachrichten abonniert gehabt. Das war so ein Blättchen von einem, der immer so die Linken ausspioniert hat und der dann gefunden hat, die sind alle vom KGI, also vom sowjetischen Geheimdienst, gesteuert hier in der Schweiz. Und mein Vater hat mir dann da seit Tag gesehen, mit diesen Leuten, kennst du die, bist du mit denen zusammen und so. Und ich habe gefunden, ja, ich kenne die, glaube ich, besser als der Herr Chinchera, sie kennt. So, es war Bullshit gewesen, was dort drin gestanden ist, wenn du selber in diesen Kreisen dich bewegt hast.
Dann merkst du ja schnell, dass er wirklich so war. Es war
gegen die Linke gewesen. Feministinnen hat er trotzdem mal noch nicht so auf dem Radar gehabt. Und er ist abonniert mit dem Vater, gibt es das wahrscheinlich auch gar nicht mehr. Und meine Mutter hat dann eher, weil ich gefunden habe, ich will nicht heiraten, ich will sicher nicht in die DHT, ist so ein Unterdrückungsmechanismus von der Frauen, hat sie gefunden, aha, du bist dann so eine von denen, wo die Frauen ihre Männer wegnehmen. Oder vor allem, als ich dann gesagt habe, ich bin für eine offene Beziehung. Dass man, also heute heisst es, glaube ich, polyamorös, wird es genannt. Und ich habe gefunden, ich kann doch mehr als eine Person lieben und so. Ja, aber irgendwann habe ich mich ziemlich distanziert von meinen Eltern, bis ich nur noch selten mich mit ihnen getroffen habe, weil es einfach immer Streit gegeben hat, wenn wir daheim waren, weil sie so dermassen andere, meine Mutter naive, Blocher, Naplappern, Ideen gehabt, mein Vater eben so eher auf der Chinchera-Linie war. Und erst später, ich denke etwa mit 45, 50, habe ich mich wieder mit meinen Eltern angenähert.
Erst dann wieder, vorher?
Ja, also bis 40, also zwischen 30 und 40 habe ich ziemlich, oder 28 und 30 habe ich ziemlich gebrochen gehabt. Nicht einfach, wie, ich bin schon hier und da haben wir uns getroffen, aber selten.
Ja.
Wenn es irgendwie gegangen ist, auch so Familienanlässe ausgewichen oder so. Und hat, ja, das, und jetzt, also jetzt komme ich wieder raus, aber ich denke, mein Vater hat sich auch verändert, meine Mutter ist unterdessen gestorben. Und sie haben sich beide verändert auch. Und ich mich natürlich auch. Ich bin nicht mehr, ich hatte früher halt 20, 30 bin nicht können genug radikal sein. Immer will noch radikaler sein oder so. Und das, irgendwann fährst du auch wieder ein bisschen toleranter.
Ja. Und wenn du jetzt so vergleichst von früher und heute, siehst du eine Veränderung in der Bewegung, oder?
Was ich denke, was heute für junge Feministinnen wahrscheinlich hoffentlich nicht mehr so schlimm ist wie zu meiner Zeit. Du bist natürlich auch innerhalb der linken Bewegung, innerhalb von der linken Partei. Ich war in der progressiven Organisation Schweiz ein paar Jahre, gewesen, POCH, was es heute nicht mehr gibt. Bist du als Feministin quasi, hat das auch einen anrüchigen Touch gehabt? Also du bist irgendwie belächelt worden oder du bist nicht ernst genommen worden. Dann habe ich gefunden, wieso Feministin? Es war vielfach Diskussion gewesen vom Hauptwiderspruch im politischen Kampf, also für die Revolution. Das ist, Klassenkampf ist das Wichtigste. Rassismus, antirassistischer Kampf und Geschlechterkampf, das ist quasi neben dem Widerspruch, nebensächlich. Wenn dann mal die Revolution ist, dann werden die Frauen sowieso alle befreit. Da haben wir genug Beispiele gehabt, wie in Algerien oder so, wo das überhaupt nicht der Fall war. Das haben wir dann so auch gesagt. Aber du hast dauernd müssen innerhalb von der linken Reihe gegen Macker ankämpfen. Und das da hoffe ich, dass das heute etwas weniger ist. Ich sehe es beim feministischen Streik einmal. Es gibt viele solidarische Männer, die sich nicht schlecht sind, um zum Beispiel für Pflegung zu sorgen oder so. Das wäre zu meiner Zeit praktisch unvorstellbar gewesen. Da hast du quasi müssen dafür kämpfen, dass du überhaupt einmal eine Sitzung nur unter der Frau hast können haben oder so. Oder dass am 8. März Typen nicht auch mitkommen. Wenn mitlaufen und wenn vorne laufen. Und wir haben dann, als ich in der antiimperialistisch-feministischen Gruppe war, haben wir uns immer erkämpft, dass man können zuvorderst Front dran beitragen.
Und nicht wieder die Männer dann vorne.
Und nicht die Männer, sondern gefunden, so, und jetzt laufen die Frauen mal zuvorderst. Auch in der progressiven Organisation Schweiz, in der POCH, haben wir Frauen dafür gekämpft, dass wir gesagt haben, auf allen Wahllisten müssen 60% Frauen sein. Und das war Ende 80er Jahre gewesen. Also dort haben die anderen noch überhaupt nichts von Frauenquoten oder so. Wir haben aber gesagt, die allen Entscheidungsgremien und auf allen Wahllisten müssen 60% Frauen sein und haben es durchgebracht.
Ja.
Und danach hat es noch die Frauenpartei gegeben und das war dann auch ein bisschen das Ende von der POCH. Und das ist natürlich, das ist wichtig gewesen, dass die Frauenpartei gegeben hat, weil dann haben auf einmal, sie sind am Anfang recht erfolgreich gewesen, dann auf einmal andere Parteien wie die SP oder so angefangen, auch mehr Frauen in höhere Positionen, nicht nur die ersten 10 Plätze sind alles Männer, die auf der Wahlliste noch kandidieren. So, und irgendwann haben sie dann auch so geschaut, eine Frau, ein Mann, abwechslungsweise oder so. Und dann ist dann die Frauenpartei auch wie überflüssig geworden, weil sie halt die Wirkung hat auf die anderen. Und im außerparlamentarischen Kampf, ja, dort ist es, habe ich es schon auch sehr schwierig gefunden, dass du dich auch als Frauengruppe hast müssen behaupten, dass du nicht so ernst genommen worden bist. Und ich hoffe, dass das jetzt heutzutage
anders ist.
Dass innerhalb der Linken, habe ich das Gefühl, haben feministische Streikkollektive also haben klar ihren Platz.
Und wie bist denn du aktiv gewesen? Also bist du demonstrieren gegangen oder hast du auch mal ein Radio mitgemacht oder...
Alles.
Alles, quer durch. Also,
sicher an den Demos viel. Ja. Wir haben zum Teil auch Demos, 8. März Demos und so organisiert. Also ich war in diesen Kollektivs, die das mit organisiert haben. Also ich habe im 86 meine erste Radiosendung am LoRa gemacht, aber es ist immer um Themen auf den Philippinen gegangen. Und dann haben wir auch über den Frauenwiderstand auf den Philippinen geredet. Und dann bin ich angefragt worden von der Frauenredaktion, von der feministischen Redaktion, also Hälfte des Äthers hat sie dort mal noch geheissen, ob ich will im Fraueninfo mitmachen. Und dann habe ich gefunden, ja, wieso nicht? Und dann bin ich gleich darauf angefragt worden, ob ich mich will für die Frauenstelle bewerben, also das, was die Nekane heute hat. Und dann habe ich mich beworben und habe sie bekommen, was mir total lässig gedacht hat. Und seitdem bin ich habe ich, ich weiß nicht, wie viele Sendungen gemacht, aber x.
Schon ein paar.
Vor allem feministische Sendung in der Hälfte von Meter. Und später auch Informationssendung zum Asien-Pazifik-Raum, zu den Widerständen und Kämpfen im asiatisch-pazifischen Raum. Und dann habe ich auch immer, wenn ich an irgendeiner Konferenz war, sei es Radio, habe ich auch im internationalen Bereich als feministisch engagiert in den internationalen Netzwerken der freien Radios. Und wenn ich dort an der Konferenz war, habe ich immer Berichte gemacht, Leute interviewt. Wenn ich sonst auf den Philippinen war für längere Zeit, im Zusammenhang mit der Soli-Arbeit, habe ich auch immer Radioberichte gemacht. Und das hat zum Teil auch geschafft auf den Philippinen und habe immer wieder Radioberichte heimgeschickt, also als Laura. Ich habe bis sicher etwa im 2010 bin ich sehr aktiv gewesen. Und dann bin ich mehr in der Gremienarbeit gegangen, also im Vorstand zuerst und dann im Verwaltungsrat. Und habe dann noch eine feministische Hörspielgruppe, haben wir Hörspiel produziert, das war auch lässig.
Ja.
Und jetzt werde ich pensioniert, ich weiß es nicht, vielleicht gibt es dann wieder mehr Radiosendungen von mir.
Wenn du pensioniert bist, ja.
Ja, und wenn ich mal nicht mehr im Verwaltungsrat bin, ich suche eigentlich sehr eine junge Nachfolgerin für mich im Verwaltungsrat. Sobald jemand da kommt, bin ich draußen. Ich habe jetzt so lange, bis seit dem 86 im LoRa.
Seit dem 86 schon?
Im LoRa aktiv. Also, wow. Ich denke, es sind so viele junge Feministinnen, Flinta, die jetzt im LoRa Sendungen machen. Ich finde es total lässig. Für das hat es sich gelohnt, das Radio am Leben zu halten, damit eben, wenn dann mal wieder eine feministische Bewegung da ist, die sich auch der Räter nehmen können.
Mhm.
Aber die sollen auch die Führung vom Radio übernehmen. So weit es möglich ist.
Und hast du persönlich ein bisschen Angst gehabt, aktiv zu sein? Also, dass du ausgrenzt wirst oder ja, einfach gerade so eine Aussenseite bist, oder ist das, also hast du dich auch getraut, öffentlich zu sagen, ich bin Feministin, ist das eher so etwas gewesen, wo du nicht hast können laut sagen von anderen Leuten, ohne dass du gerade irgendwie Kommentare musst anhören oder so?
Nein, ich bin nicht gross aufs Maul geguckt. Wenn dann halt Kommentare gewesen sind, dann habe ich ja meistens die Informationen gehabt, hey, Frauen verdienen 30% weniger als Männer für die gleiche Arbeit oder so. Hat zum Teil auch Diskussionen, also hat Diskussionen eigentlich nicht gescheut. Beim Ausgrenztsein habe ich eher das Gefühl gehabt, manchmal bin ich genug militant, um von der Bewegung akzeptiert zu sein. Das wieso, ich habe gerne auch Röcke gehabt. Und wenn dann irgendwo bist in einer Sitzung und du kennst dich nicht viel und dann findet irgendjemand, du kennst du die dort mit dem braven Röckli oder so. Und dann nachher habe ich so wie das Gefühl gehabt, ja, ich will jetzt aber nicht meinen Kleidungsstil ändern, nur damit ich auch in Schwarz angezogen bin wie alle anderen oder so. Und da hatte ich eher so ein bisschen das Gefühl gehabt, dass die Leute dich anschauen, wie, aha, du bist halt politisch noch nicht so reif, oder aha, du bist ja schon noch nette, aber die politisch richtige Linie hast du vielleicht noch nicht ganz.
Ja, dass du das Gefühl hast, du gehörst nicht genug in das
ja,
Bild
ich,
auf eine Art, oder bist du genug?
Also werde ich von allen auch wirklich ernst genommen. Aber ich denke, das ist zum Teil auch jetzt wieder ein bisschen der Fall, dass ich manchmal so merke, ah, die ist noch nicht so politisch, dass man so wertend über andere. Aber was ich extrem schätze, die Bewegung ist extrem viel, viel vielfältiger geworden.
Wurde im Gegensatz zu früher.
Finde ich, ja.
Und wenn jetzt so an die früher denkst, wo du aktiv gewesen bist, findest du, es hat sich gelohnt, aktiv zu sein? Also, siehst du jetzt eine Veränderung oder noch nicht wirklich?
Also Veränderung ist auf alle Fälle da.
Ja.
Gelohnt hat sie sich auf alle Fälle. Ich hätte nicht können leben ohne meinen Aktivismus, weil ich habe so viel Armut, es gibt so viel Armut und Ungerechtigkeit, und gerade jetzt mit all diesen Scheisskriegen und so weiter, dass ich wie das Gefühl habe, wenn ich nicht versuche, egal ob es etwas bringt oder nicht, natürlich hoffe ich, dass es etwas bringt, etwas dagegen zu tun, dann kann ich mir nicht mehr in den Spiegel schauen, oder dann bin ich unglücklich, bin ich tot unglücklich. Darum sage ich auch immer, mein ganzer Aktivismus war nicht für andere Leute, war vor allem für mich. Weil so, das war für mich notwendig, dass ich überleben kann, dass ich in dieser Welt überhaupt existieren kann, wo es so viel Ungerechtigkeit gibt. Und wenn sich etwas verändert, ich denke, dort, was sich am meisten Veränderung gegeben hat, ist in den Rechten von Schwulen und Lesben. Zu meiner Zeit hast du als, und ich bin irgendwann auch lesbisch geworden, lebe heute in einer lesbischen Beziehung, hast du als Lesbe keine Chance gehabt, einen Job auf dem Land, als, also ausser du bist im, hast dich versteckt, als Lehrerin oder so, oder sonst immer öffentliche Posten zu haben, dich wählen zu lassen. Heute haben wir eine lesbische Stadtpräsidentin in Zürich. Wir können heiraten, wenn wir es dann unbedingt nötig haben, dass wir heiraten wie die heterosexuellen Leute. Man findet sogar in den Filmen, die positiv sind über lesbische oder schwule Beziehungen. Früher ist, wenn Lesben und Schwule überhaupt in den Filmen, dann haben sie entweder Selbstmord gemacht oder sie sind einfach psychisch gestört gewesen oder sind in der Psyche gelandet schlussendlich. Du hast praktisch kein Rollenbeispiel für dich als Lesbe oder Schwule gesehen und das hat es heute. Und ich denke, was diese Bewegung, die jetzt sehr aktiv ist, sagen wir seit etwa 10, 15 Jahren, das extrem herausgebracht hat, ist die ganze Geschlechterdiskussion um Trans, Inter und so weiter, das LGBTIQ, die Vielfalt. Und wir haben noch für das grosse I im Geschriebenen, damit Frauen überhaupt sichtbar sind, gekämpft. Und wir sind nicht sehr weit gekommen, die WOZ hat es aufgenommen, vielleicht die einzelnen linken Zeitschriften oder so, aber es war auch dort schon ein wahnsinniger Kampf gewesen. Und jetzt ist der Gender-Doppelpunkt oder das Gender-Sternchen ist fast schon Mainstream. Du siehst es in den VBZ-Werbungen, du siehst es, also da hat die jetzige Bewegung extrem viel erreicht mit dieser Schreibweise. Und was ich schon ewig nicht mehr gehört habe, was noch gang und gäbe war, wenn du eine Frau kennengelernt hast und gefragt hast, was machst du beruflich? Ich bin Lehrer, ich bin Arzt, ich bin Pfarrer oder so. Und ich denke, hä? Lehrerin, oder? Nein, ich bin Lehrer, weil sie finden, sie machen den gleichen Job
ja
wie die Männer. Und darum haben sie sich zum Teil auch männlich genannt und zum Teil sind sie einfach völlig unbewusst gewesen. Einfach, ich bin Lehrer. Das so. Und das habe ich heute, habe ich schon ewig niemand eine Frau gehört, die sich mit der männlichen Berufsbezeichnung männlich gesagt hat.
Und wenn jetzt mal so umschaust, was findest du im Moment ist eigentlich das grösste Problem? Was muss jetzt eigentlich dringend geändert werden in der Gesellschaft?
In der Gesellschaft? Also ich denke, ich kann nicht sagen, was ist das grösste Problem, weil es ist nicht weg, wenn das grösste Problem sind, das Patriarchat ist. Also man könnte sagen, Kapitalismus und Patriarchat sind die grössten Probleme, aber das beinhaltet natürlich wahnsinnig viel. Aber was ich verrückt finde, ist, dass die ganze Frage von sexueller Belästigung im öffentlichen Raum, am Arbeitsplatz, das sind genauso noch Themen, wie dort zumal zu unserer Zeit. Was ich toll finde, ist, im Bildungswesen hat sich sehr viel da. Da haben wir und Frauen, Feministinnen vor uns, Türen aufgestanden, damit überhaupt junge Frauen haben können studieren und so. Und heute ist es mit einer Selbstverständlichkeit. Heute sind bei unseren Studierenden meistens mehr, je nach Fach, mehr Frauen als Männer immatrikuliert. Und die Frauen gehen durch die Türen, die aufgestossen sind, die vor mir Feministen aufgestossen sind, die meine Generation aufgestossen haben, gehen einfach mit einer Selbstverständlichkeit durch. Und das finde ich ganz toll. Aber ich denke, wir haben immer noch nicht den gleichen Lohn. Die Schere hat sich ein bisschen vermindert. In der Hausarbeit hat sich es auch aber minimstens verhindert. Wenn ich schaue, ich bin natürlich sehr medieninteressiert, ist sogar in den Medien, also wie oft kommen die Frauen in den Nachrichten vor, wie viele Berichte, ist es immer noch auf 3 auf 4 Berichte ist höchstens einer von Frauen, eigentlich eher weniger. Dann kommt es noch darauf an, soziale Bereich mehr Frauen, aber nie mehr als die Hälfte. Also da, und man hat in den letzten Jahren einen Rückgang verbuchen, dass wie die Frauen in den Medien dargestellt, also das eine ist, wie oft kommen sie vor, wenn handelt eine Story von einer Frau und nicht nur von Männern oder nur von einer Frau als Ehemann, Ehefrau von, als Mutter von, als Tochter von. Das hat sich nicht minim verändert. dann seit 2005 wird so eine Studie jedes Jahr, alle 5 Jahre gemacht. Und dann, was der Inhalt ist, also geschlechtergerechte Berichterstattung findest du zum Teil in den freien Radios, aber sonst sehr, sehr selten in anderen Medien. Also dort muss sich ganz viel, Medien sollten ja eigentlich auch eine Vorbildsrolle haben, muss sich ganz viel ändern noch. Und was ganz, ganz wichtig ist, ich habe irgendwie mal gedacht, aha, jetzt haben wir das Abtreibungsrecht erreicht. Jetzt haben wir das Stimmrecht erreicht, das war ein bisschen vor mir gewesen, aber du musst es dauernd verteidigen. Das ist jetzt in den USA, siehst du wieder dermassen ein Backlash gegen...
Wie es wieder retour geht, eigentlich ja, alles, also,
du kannst dich nicht einfach irgendwann mal zurücklehnen und finden, jetzt haben wir dieses und jenes erreicht.
Nein, es kann... es gibt immer wieder Leute, die das wieder abschaffen wollen. Genau, und so, ja.
Also, du musst dauernd wachsam sein und du musst dauernd bereit sein, die Errungenschaft, die wir erreicht haben, wieder zu verteidigen. Also ich denke auch, die Ehe für homosexuelle Paare ist nicht garantiert für immer. Die kann auch wieder weg.
Kann plötzlich wieder abgeschafft werden.
Ja. Also von dem her ist es ein ständiger Kampf. Und ich bin froh, dass jetzt wieder, weil wir haben über viele Jahre gerade im LoRa viel, hat es nicht so eine starke feministische Bewegung gegeben. Und wir haben einfach die Hälfte vom Äther, die Sendezeit, die wir hatten, aufrechterhalten, verteidigt und oft auch halt Wiederholungen gespielt, weil wir nicht so viele Sendungsmachende hatten, feministische. Und ich bin extrem froh, dass sie jetzt wieder junge Frauen den Äther nehmen, mit der Selbstverständlichkeit, die toll ist.
Das stimmt.
Oder?
Dann danke ich dir ganz vielmals, für das, dass du Zeit genommen hast und dass du das so viel erzählt hast.
Ja, danke vielmals für den Beitrag. Jetzt kommt noch unser letzter Beitrag, wo nochmal eine Frau vorgestellt wird, die schon aufruhr für die Rechte von flinten Personen eingestanden ist.
Hallo zusammen, ich bin Cornflakes und ich werde euch heute etwas über Emily Kempin Spiri erzählen. Das war die erste Schweizer Juristin. Sie hat aber, also promovierte Juristin, sie hat aber nie können ihre Tätigkeit ausüben, weil sie ja in der Schweiz noch nicht mal ein Wahlrecht gehabt hat. Auf jeden Fall erzähle ich euch jetzt mehr über sie in einem Text, den ich bald vorlesen werde, wo aus dem Buch ist 12 historische Porträts von der Caroline Arni, lauter Frauen. Und der Text heisst Mutterseelen allein. Die 6 Blätter sind aus einem Heft gerissen, von Hand nummeriert, einseitig beschrieben. Mit jeder Zeile rückt die Schrift weiter vom linken Rand, aber mit jeder Zeile fasst die Feder auch mehr Tritt, können Wörter stehen bleiben, ohne durchgestrichen zu werden. Sie bewahren sich auch beim zweiten und dritten Lesen. Es ist der 18. März 1901 und Emilia Kempin-Spiri schreibt eine kleine Abhandlung. Ein Leserinnenbrief soll es werden. Anstelle eines ganzen Buches über die Besserstellung der ledigen Mütter in Sitte und Recht. Es müsste dringend geschrieben werden, dieses Buch. Zuerst aber ein Leserinnenbrief. Genauer. Eine Widerrede auf 6 Seiten in der Zeitung, nämlich ist soeben die Einreichung einer Petition angezeigt worden, die verlangt, ledige Mütter seien künftig mit dem Titel Frau in das Zivilstandsregister einzutragen. Nicht länger sollen sie verhöhnt werden, indem man sie Jungfrau oder Fräulein nennt. Vieles in Emilie Kempin-Spiri sträumt sich gegen diese Forderung. Das Gefühl der Wahrhaftigkeit, sagt sie, und das Sprachgefühl. Dass ein solcher Eintrag eine legale Fiktion einrichte, einen Scheinstatus, der das Wort Frau seiner Bedeutung beraube. Was heißt denn Frau? Es heißt, die Frau von jemandem sein. Es heißt, Ehefrau sein. Bis dahin ist eine Frau ein Diminutiv. Ihrer selbst ist, was sie erst sein wird. Reformen werden kommen, schreibt Kempin-Spiri, aber nicht auf diesem Weg. Was heißt, nicht in dieser Abfolge. Nicht zuerst im Recht und dann in den Gewohnheiten. Die Menschen mögen sich das Falsche angewöhnt haben. Kultur und Sitte mögen fehlerhaft sein. Aber nie geht Veränderung von der Rechtsetzung aus. Es ist umgekehrt. Recht ist immer der von der Sitte, Gewohnheit, Volksauffassung gewordene und von der Allgemeinheit praktizierte Zustand. Es genügt deshalb nicht zu sagen, ich mache darauf auch aufmerksam. Ein kräftiger Strich, eine Ergänzung. Ich muss darauf aufmerksam machen. Andere sind ja der gegenteiligen Ansicht. Dass nämlich das Recht den Gewohnheiten vorausgehen muss, diese verändern kann. Sie selbst hat es früher so gesehen. 1886 war es, als sie eine staatsrechtliche Beschwerde an das Bundesgericht richtete. Das Zürcher Bezirksgericht hatte ihr, die für ihren verschuldeten Mann einen Prozess führen wollte, beschieden, eine Frau könne niemals vor Gericht vertreten, weil sie kein Aktivbürgerrecht besäße. Damals im Kanton die einzige Voraussetzung für eine Anwaltstätigkeit. Kurze Info, Aktivbürgerrecht heißt Wahlrecht eigentlich. Dagegen protestiere ich, schreibt Kempin Spiri, Jurastudentin im 5. Semester. Steht etwa nicht in der Verfassung, alle Schweizer seien vor dem Gericht gleich? Steht dort nicht, es gibt in der Schweiz keine Untertanenverhältnisse, keine Vorrechte des Ortes, der Geburt, der Familien oder Personen? Und nun will man den Frauen das politische Recht absprechen, aus dem einzigen Grunde, weil dieser Schweizbürger weiblichen Geschlechtes ist? Was für ein Durcheinander würde diese Auslegung anrichten? Müsste das Bundesgericht hier nicht Klärung schaffen? Eine veritable Rechtsverwirrung entstünde, wenn man mit der maskulinen Form einmal auch die Frau bezeichnet wäre und ein andermal nur der Mann. Ist denn mit dem Kantonsbürger die Verfassung zum Schweizer Bürger erklärt, nicht auch die Kantonsbürgerin gemeint? Niemand spricht den Frauen das Recht ab, Vereine zu bilden, nur weil die Verfassung dieses dem Bürger einräumt und nicht der Bürgerin. Oder kann es etwa nach dem Gesetz keine Schuldnerin geben, weil dort Schuldner steht? Können sich die Frauen denn der Steuerpflicht entziehen, da diese in den Steuerrechtsgesetzen keiner Bürgerin auferlegt wird, sondern dem Bürger? Das war ein Teil und ich spule jetzt noch ein bisschen weiter vor zu einem anderen Teil. Sie ist jetzt Autorin mehrerer Schriften, eine Autorität auf ihrem Gebiet. Wenn die Welt so eingerichtet ist, dass der Mensch immer ein Mann, aber nicht immer auch eine Frau ist, dann gibt es nichts, was eine Frau nicht als Frau tut. Sie kommt an die Universität und man muss debattieren, ob Frauen auch Recht lehren dürfen. Sie tritt vor Gericht und man muss darüber befinden, ob Frauen Anwältinnen sein dürfen. Was bleibt den Frauen anderes übrig, als sich damit auseinanderzusetzen, was es bedeutet, Frau zu sein? Ja, das sind jetzt kleine Impressionen gewesen von ihrer Biografie und mich hat das mega berührter Text, auch weil es vor über 100 Jahren geschrieben wurde und so unglaublich fortschrittliche Gedanken gehabt hat zu der Bedeutung, was es bedeutet, eine Frau zu sein, und aber auch Sachen wie das generische Maskulinum und so weiter. Auf eine Art hat es mich aber auch ein bisschen traurig gemacht, weil sie sehr, sehr wenig gehört worden ist. Sie hat bis zu ihrem Tod nicht können in der Schweiz praktizieren als Juristin. Und sie ist 1901 gestorben. Und wie wir ja alle wissen, ist das Wahlrecht auch erst in der Schweiz auch erst viel, viel später angenommen worden. Aber ich hoffe, ich kann jetzt mit dem Text ihre nochmal eine Stimme können geben und aufzeigen, dass Frauen wirklich sehr, sehr wenig gehört worden sind früher und aber schon so grosse Ideen gehabt haben und so stark gekämpft haben.
Voll, das wär's gsi mit der heutigen Sendung. Ich hoffe, es hat euch gefallen.
Flintag.
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 Flintag. Flintag.